Ghetto Max. Eine ganz normale Ruhrpott-Kindheit. Der Debütroman des Dortmunder Autors Luke Stuckberry, jetzt als Hörbuch. Gelesen von Luke Stuckberry. Teil 10. Punk's Not Dead. Was bisher bei Ghetto Max geschah. Der Rest der Sommerferien verläuft ereignislos. Max verbringt die Zeit mit seiner Clique. Nach den Ferien beginnt die Schule, aber er zeigt weiterhin kein Interesse. Eine neue Mathelehrerin, Frau Albers, versucht ihn einzubinden, doch er weicht aus, indem er vorgibt, schlecht sehen zu können. Als sie ihn auffordert, nach vorne zu kommen, eskaliert die Situation. Serkan bedroht die Lehrerin mit einer Waffe. Max beruhigt die Lage, Serkan verschwindet aus der Schule und auch Frau Albers taucht nicht mehr auf. Der Vorfall bewirkt bei Michael und Max einen Wandel. Beide bemühen sich mehr in der Schule. Zu Hause gerät die Beziehung der Mutter zu ihrem Freund Bernhard in eine Krise und er droht, sich das Leben zu nehmen. Max reagiert nicht, stellt aber später fest, dass Bernhard nur betrunken eingeschlafen ist. Mittlerweile war der Frühling gekommen. Ich war noch immer bemüht, meine Versetzung im kommenden Sommer zu schaffen, es schien jedoch aussichtslos zu sein. Was auch immer ich unternahm, trug keine Früchte. Meine Noten waren und blieben schlecht, und ich hatte das Gefühl, dass die Lehrkräfte der Schule nicht gewillt waren, mich weiter zu unterstützen. Wenn ich mich im Unterricht meldete, wurde ich meist nicht drangenommen. Wenn ich eine richtige Antwort in einem Test oder einer Klassenarbeit gab, fand der Lehrer immer etwas, wo er mir dennoch Punkte abziehen konnte. Erschwerend kam hinzu, dass ich oft nicht bei der Sache war. Meine Gedanken schweiften zu Viola, zu Serkan und zu meinem Vater. Ich machte mir Vorwürfe und hinterfragte mein Handeln in jeglicher Hinsicht. An einem Freitag fragte mich Michael, während wir in der Pause in der Raucherecke standen und qualmten, ob ich Lust hätte, ihn am Nachmittag zu einem Freund zu begleiten. Rocco würde an diesem Tag seinen 16. Geburtstag feiern und wolle einen ausgeben. Michael erzählte, dass Rocco ein total cooler Bursche sei und wir viel Spaß haben würden. Da ich nichts anderes zu tun hatte, mir eine Abwechslung guttun würde und ich froh war, dass mich wenigstens Michael noch nicht ganz abgeschrieben hatte, sagte ich zu. Am frühen Nachmittag traf ich mich dann mit Michael am Hör der Bahnhof und wir machten uns auf den langen Weg mit der U-Bahn und dem Bus nach Dortmund-Lanstrup. Das Kaff lag wahrhaftig am Arsch der Welt und wir waren annähernd 2 Stunden dorthin unterwegs. Als wir endlich in Lanstrup ankamen, an der vermeintlich richtigen Haltestelle ausstiegen und die augenscheinlich wenig frequentierte Straße entlang gingen, wurde mir klar, dass sich hier nicht nur Hase und Fuchs gute Nacht sagten, sondern auch der sprichwörtliche Hund begraben war. Nach wenigen Minuten Fußmarsch erreichten wir das Haus mit der Nummer 122, wo die Fete steigen sollte. Das Haus war alt, hatte eine graue Fassade und 3 Stockwerke. An der Eingangstür fand sich nur eine Klingel, auf der kein Name stand. Michael drückte auf den Knopf und wir konnten hören, wie im Inneren des Hauses eine schrille Glocke läutete und ein Hund zu bellen anfing. Wir warteten eine ganze Weile, bis die Tür einen kleinen Spalt geöffnet wurde. Ein Mann um die 40 mit fettigen, strähnigen Haaren in einer Jogginghose und einem verdreckten Feinrippunterhemd lugte hindurch und wir konnten erkennen, dass er einen Schäferhund am Halsband hielt. »Rocco und die anderen sind draußen im Garten«, blökte er uns an. »Geht einfach durch das Gartentor und lasst mich in Ruhe.« Ein wenig perplex verharrten wir einen Augenblick vor der Haustür, aber der Hausherr gab uns keinerlei weitere Informationen und schlug uns abrupt die Tür vor der Nase zu. Michael und ich stiegen die wenigen Treppenstufen vor dem Eingang des Hauses wieder herab und gingen ein paar Meter am Haus vorbei, bis wir ein metallenes, rostiges Gartentor entdeckten. Quietschend öffneten wir den Verschlag und betraten den Garten. Das gesamte Gelände war riesig und ungepflegt. Der Rasen war augenscheinlich schon Monate nicht mehr gemäht worden und die Büsche und Bäume auf dem Gelände wucherten wild vor sich hin. Am Ende des großen Gartens konnten wir ein Gartenhäuschen erkennen, vor dem es sich einige Jugendliche gemütlich gemacht hatten. Michael und ich durchquerten daraufhin zielstrebig das Gelände und erreichten die hölzerne, baufällige Bude, ohne von einer Zecke gebissen worden zu sein. Dort angekommen begrüßte Michael zuerst seinen Kumpel Rocco und stellte mich als seinen Schulfreund vor. Rocco stand vor einem qualmenden Holzkohlegrill, drehte mit einem Stock Bratwürstchen um und war augenscheinlich eine Art Punk. Auf seinem Kopf fanden sich knallrote Haare, die an den Seiten wegrasiert waren. Er trug eine Bundeswehrhose, dazu Springerstiefel mit roten Schnürsenkeln und ein Shirt mit der Aufschrift Ramones. Er hatte aufgeweckte tiefblaue Augen und schien nett zu sein. Er schüttelte mir und Michael die Hand und sagte, »Setzt euch doch zu den anderen und nehmt euch schon mal ein Bier. Gleich gibt es auch was auf die Gabel«, rief Rocco uns hinterher. Wir taten wie geheißen, gingen zu den anderen Jungs und setzten uns wie sie im Schneidersitz auf den Boden. Aus einem Lautsprecher, der an einer Stereoanlage angeschlossen war, plärrte Punkmucke. Die Anlage wurde mittels einer Autobatterie mit Strom versorgt. Auch die anderen Jungs waren ähnlich gekleidet, hockten im Kreis auf der Wiese und hatten jeweils eine Dose Hansapilz in der Hand. Wenigstens das war mir nicht fremd. Als wir uns zu ihnen setzten, machten sie Platz für die Neulinge und einer von ihnen, ich glaube, er hieß Bernd, drückte uns jeweils eine Dose Bier in die Hand. Die Suppe war total warm und schmeckte dementsprechend. Den anderen Partygästen schien es nichts auszumachen, aber ich bekam das Bier kaum herunter. Michael kannte schon einige der Anwesenden und brachte sich ins Gespräch der Punks ein. Ich verhielt mich passiv und hörte zu, was gesprochen wurde, und nippte ab und an schweigend an dem ekelerregenden Bier. Die Unterhaltung handelte von der Gesellschaft im Allgemeinen, der voranschreitenden Kommerzialisierung im Punk, der Ungerechtigkeit in der Welt, den stinkenden Nazis und dem geplanten Widerstand gegen die Rechten in der Gesellschaft. Weitergehend wurde viel über die deutsche Wiedervereinigung, den Zerfall des Sowjetimperiums und die rasant anwachsenden rechtsmotivierten Anschläge diskutiert. Ich verstand nur Bahnhof und sah für mich keinerlei Möglichkeit der aktiven Teilnahme an der Unterhaltung und nickte aus diesem Grund einfach gelegentlich zustimmend, um nicht wie der letzte Trottel dazustehen. Nach ein paar Minuten kam Rocco mit einem großen Teller, der mit Bratwürsten gefüllt war, hinzu. Die Würste waren stellenweise verbrannt, aber dem Punk schien das egal zu sein. Alle griffen sich mit den bloßen Händen eine Wurst und Michael und ich taten es den anderen gleich. Es gab weder die vom Gastgeber angepriesenen Gabeln noch Teller, geschweige denn Ketchup. Nach dem Essen präsentierte uns der Gastgeber eine Flasche Schnaps, die unbedingt leer gemacht werden sollte. Zuerst dachte ich, dass eine Flasche Schnaps für die 8 jungen Leute nicht besonders viel sei, allerdings handelte es sich um Strohrum mit 80 Umdrehungen. Wider Erwarten gab es sogar Pinchen, in denen Rocco nun den lauwarmen Schnaps goss und im Anschluss daran an uns übergab. Jeder von uns hatte ein kleines, bis zum Rand gefülltes Gläschen mit dem Hochprozentigen in der Hand. Als sich auch Rocco mit einem Schnaps bewaffnet hatte und sich zu uns in die Runde setzte, sagte er laut »Hopp, hopp, rein in Kopp«. Und alle Anwesenden, einschließlich mir, stürzten das Getränk in einem Zug hinunter. Es schmeckte fürchterlich und brannte in meinen Hals. Um den ekelerregenden Geschmack zu übertünchen, leerte ich meine angebrochene Bierdose danach ebenfalls in einem Zug. Schlagartig wurde mir schlecht. Ich sprang auf und schaffte es immerhin bis hinter den Bretterverschlag, bevor ich das warme Bier, die verbrannte Bratwurst und den Schnaps in hohen Bogen auf den Boden kotzte. Als ich wieder um die Holzbude ging, muß ich kreidebleich gewesen sein, denn einige von ihnen lachten sich schlapp über den kleinen Jungen, der keinen Schnaps vertrug. Nur Rocco hatte sich im Griff, legte mir eine Hand auf die Schultern und fragte, »Geht es dir gut, Kumpel? Soll ich dir ein Glas Wasser aus dem Haus holen?« »Alles gut«, log ich und fragte stattdessen, »Kann ich bitte noch ein Bier bekommen?« Rocco lachte, schlug mir auf die Schultern und erwiderte, »Klar, mein Freund«, und drückte mir erneut eine warme Dose Bier in die Hand. Danach gingen die Diskussionen über Politik in die zweite Runde. Die Punks, Michel und ich leerten noch einige von den Bierdosen und auch einige Pinchen Schnaps, die ich ablehnte, wurden gereicht. Der Abend schritt voran und die Punks und wir wurden zunehmend betrunken. Hin und wieder tanzten die Punks wild auf der Wiese umher und schubsten sich dabei gegenseitig und hatten anscheinend riesigen Spaß. Da irgendwann das Bier ausging und auch die Schnapsflasche zur Gänze geleert war, hatte Rocco die Idee, zur nahegelegenen Tankstelle zu gehen, um Nachschub zu besorgen. Wir schmissen unser weniges Geld zusammen und machten uns auf den Weg. Tatsächlich war der Weg zur Tankstelle länger als gedacht. Wir waren ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Auf dem Weg dorthin pisten wir gemeinsam an einer Hauswand. Da die Punks dabei grölten wie die Irren, blieben wir nicht unentdeckt. In mehreren Fenstern wurde das Licht eingeschaltet und Gardinen wurden gelüftet. Ein Fenster öffnete sich und eine ältere Dame im Bademantel brüllte, dass wir verschwinden sollten, da sie sonst die Polizei rufen würde. Rocco, Bernd und die anderen lachten die alte Frau mit Dauerwelle aus und zeigten ihr den Stinkefinger, setzten ihren Weg zur Tankstelle mit den beiden Neulingen im Schlepptau, aber dann dennoch fort. Als wir an einer Telefonzelle vorbeikamen, war es ein etwas kleinerer Junge mit zerzausten Haaren, einer Büroklammer im Ohr und einem zerrissenen T-Shirt, der sich einen Spaß daraus machte, mit seinen massiven Springerstiefeln die Scheibe einzutreten. Für diese Aktion erntete er von seinen Kumpels lautstarke Zustimmung und nicht wenige Schulterklopfer. Ich selbst fand die Aktion weniger witzig und hatte Schiss, dass gleich die Bullen auftauchen würden. Tatsächlich hörten wir einen Augenblick später den Sound der von mir bestens bekannten Sirenen und nahmen die Beine in die Hand und liefen, was das Zeug hielt, bis wir gegen 22 Uhr endlich die Tankstelle erreichten. Rocco betrat den Verkaufsraum und die anderen warteten draußen, bis er wieder herauskam. Als das Geburtstagskind durch die Tür trat, strahlte es und eröffnete uns, dass es eine gute Idee habe, wie wir schneller zurück zur Party-Location kommen würden. Wir müssten einfach nur über die A2 laufen und wären dann in Windeseile wieder zurück am Haus mit der Nummer 122. Zu meiner eigenen Verwunderung gab es keinen Protest. Im Gegenteil. Alle waren Feuer und Flamme von dieser Idee und machten sich auf den Weg zur Autobahn. Als wir an der Leitplanke angelangt waren, war es Rocco, der den Anfang machte. Er kletterte über die Planke, wartete einen Moment, in dem kein Auto zu kommen schien, ab und sprintete dann mit der Palette Bierdosen unter dem Arm über die Autobahn, bis er die Mitte erreichte, dort seine Hosen herunterzog und uns lachend seinen blanken Hintern präsentierte. Danach war Bernd an der Reihe, dann die anderen von Roccos Freunden, danach Michael. Dann war es an mir, meinen Mut zu beweisen. Ich wartete einen langen Augenblick und hatte gehörig Respekt vor der mir bevorstehenden Aufgabe. Mir war aber klar, dass ich keinen Rückzieher machen würde. Schließlich wollte ich nicht schon wieder der Einzige sein, der wie beim Schnapstrinken auf ganzer Linie versagen würde. Klar, um diese Uhrzeit war nicht mehr so viel los wie um 16 Uhr nachmittags, aber dennoch donnerten nicht wenige Autos mit hoher Geschwindigkeit über die Schnellstraße. Das Gemeine an der Sache war, dass ich auch aufgrund des bereits verzehrten und in die Blutbahn gelangten Alkohols nur unzureichend in der Lage war einzuschätzen, wie weit ein Auto entfernt war. Mit pochendem Herzen stand ich also da und wartete noch immer auf den perfekten Augenblick und konnte sehen, dass die anderen in der Mitte der Fahrbahn ungeduldig wurden. Endlich war die Lücke groß genug. Ich konnte keinen Lichtschein eines Scheinwerfers erblicken und lief los bis zur Mitte und kletterte schwitzend über die Mittelleitplanke. Wieder war es Rocco, der mich anlächelte und mir damit Mut für den zweiten Teil der Autobahnüberquerung gab. Auch den zweiten Teil dieser wahnwitzigen Aktion brachten alle von uns erfolgreich hinter sich und wie durch ein Wunder wurde niemand von den betrunkenen Teenagern und jungen Erwachsenen verletzt oder sogar getötet. Als wir endlich drüben waren, war zumindest ich schlagartig wieder nüchtern und freute mich, nachdem wir den tatsächlich deutlich kürzeren Weg zum Haus von Roccos Eltern hinter uns gebracht hatten, auf ein Bier. Nun war das Bier sogar eisgekühlt und mundete mir besser als alle anderen, die ich am heutigen Tag oder sogar mein gesamtes vorheriges Leben verzehrt hatte. Michael und ich blieben noch eine ganze Weile bei Rocco und nahmen am folgenden Morgen den ersten Bus Richtung Heimat. Michael hatte seinen Eltern gesagt, dass er bei einem Freund übernachten würde. Ich hatte daheim nichts gesagt, aber anscheinend hatte den kleinen Max niemand vermisst, denn als ich gegen 7 Uhr leise die Tür zu unserer Wohnung aufschloss, schliefen alle anderen Bewohner, einschließlich Bernhard, noch immer. Es war der Schlaf der Gerechten, könnte man meinen. Daheim war noch immer nicht viel Geld vorhanden. Von dem wenigen Taschengeld, das ich von meiner Mutter bekam, konnte ich mir keine teuren Jacken, Schuhe und Hosen leisten. Serkan war nicht mehr da und niemand hatte sein Geschäft übernommen. Meine Schuhe waren jedoch so abgenutzt und verschlissen, dass ich dringend neue brauchte. Selbst meine Mutter hatte das erkannt und war mit mir in einen Schuhladen gegangen, um mir ein paar Turnschuhe zu besorgen. Im Laden bevorzugte ich teure Markenschuhe und hielt ihr verschiedene davon unter die Nase, in der Hoffnung, dass sie sie kaufen würde. Leider war ihr Portemonnaie wie so oft nur spärlich gefüllt. Jedes Mal, wenn ich ihr ein neues Paar präsentierte, schaute sie zuerst auf das Preisschild und schüttelte dann den Kopf. Ich konnte sehen, dass es ihr leid tat und stimmte schließlich zu, ein kostengünstiges Paar der Marke Victory zu kaufen. Am nächsten Tag trug ich die Schuhe dann in der Schule und hatte das Gefühl, dass jeder, der mir über den Weg lief, abschätzig darauf schaute. Mein Selbstwertgefühl war zu dieser Zeit nicht besonders ausgeprägt und die meisten meiner Freunde und Kumpels definierten sich über ihre Kleidung. Es waren Statussymbole, vergleichbar mit den heutigen Smartphones. Hatte man gute, angesagte Kleidung an, gehörte man dazu. Trug man billige Kleidung ohne die richtigen Marken, war man ein Außenseiter. Da ich dazugehören wollte und weder mit Schulnoten noch mit Wissen glänzen konnte, war für mich klar, dass ich andere Schuhe brauchte. Ich überlegte also angestrengt, wie ich an Geld kommen könnte. Ich dachte darüber nach, ähnlich wie Serkan es getan hatte, die Kleidung einfach zu klauen, verwarf die Idee aber schnell wieder, da ich nicht den Mut dazu hatte. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich in der Lage wäre, den verärgerten Ladenmitarbeitern nach dem Diebstahl zu entkommen. Ich war immer sportlich, aber Laufen gehörte meiner Meinung nach nicht zu meinen Paradedisziplinen. Ich brauchte also eine neue Idee und kam darauf, dass CDs einfacher zu besorgen waren. Die Dinger waren damals bei den Kids beliebt und ich könnte Bestellungen aufnehmen, in einen Laden gehen, jeweils ein paar von den Scheiben in meinen Rucksack stecken und sie dann in der Schule verkaufen. Das war etwas, das ich mir zutraute, also fing ich auf dem Pausenhof an, nachzufragen, welche Musik bei den Mitschülern angesagt war. Ich erzählte ihnen, dass ich die neuesten Alben besorgen könnte und verlangte pro CD einen Spitzenpreis von 10 D-Mark. Schnell hatte ich eine ganze Liste zusammen und versprach, schnellstmöglich zu liefern. Ich plante, mit Michael zusammen auf Beutezug zu gehen und weihte ihn in meinen Plan ein, doch er hatte kein Interesse mehr an solchen Geschichten. Michael verzichtete zunehmend auf Markenkleidung und trug mittlerweile ähnliche Kleidung wie Rocco und die anderen, willigte aber ein, mich bei meinen Aktionen zu begleiten und einen Verkäufer in ein Gespräch zu verwickeln, damit ich weitgehend ungestört die CDs in meiner Tasche verschwinden lassen konnte. Als Bedingung dafür machte er aber, dass wir den Laden sowohl getrennt voneinander betraten, als auch einzeln wieder verlassen sollten. Wenn etwas passierte, würde er alles abstreiten und vehement beteuern, dass er mich nicht kannte. Das war für mich in Ordnung. Also machten wir uns ein paar Tage später auf den Weg zum Indu-Park in Dortmund-Öspel, um in den dort ansässigen Wertkauf auf Besorgungstour zu gehen. Auf dem Weg dorthin versuchte Michael, mich in der S-Bahn noch davon zu überzeugen, dass meine Idee keine gute war, doch ich ließ mich nicht beirren und hielt an meinen Plan fest. Als wir dann aber auf dem riesigen Gelände des Indoparks ankamen und den Wertkauf mit dem angrenzenden Musikladen erblickten, hatte ich ein mulmiges Gefühl in der Magengegend und war mir nicht mehr so sicher, dass ich die Aktion erfolgreich beenden konnte. Ich glaube, dass Michael meine Angst bemerkte, denn er sagte: »Du weißt, dass du das nicht tun musst, Max«, und ergänzte: »Für mich bist du auch ohne Geld in der Tasche ein guter Freund.« Einen Moment lang sah ich meinen Freund schweigend und nachdenklich an und erwiderte dann: »Wahrscheinlich hast du recht, aber ich kann meine Kunden nicht im Stich lassen«, und marschierte entschlossen auf den Musikladen zu. Als ich die Eingangstür hinter mir gelassen hatte, verschaffte ich mir mit geschultem Auge einen ersten Überblick. In dem recht großen Laden schienen nur zwei Mitarbeiter beschäftigt zu sein. Einer von ihnen, ein Mann mittleren Alters mit 3-Tage-Bart, hatte sich hinter der Kasse gemütlich gemacht und blätterte gelangweilt in einem Comic. Der zweite war damit beschäftigt, neue Ware einzuräumen. Ansonsten sah ich ungefähr 5 bis 6 Kunden, die emsig das Sortiment durchstöberten. Eine perfekte Voraussetzung, wie ich innerlich sachlich feststellte. Ich hielt sofort Ausschau nach den CDs auf meiner Liste, die ich mir eingeprägt hatte, und wurde schnell fündig. Die ersten 7 Alben fand ich direkt bei den Neuheiten und fing vorbereitend an, sie gebündelt in ein Fach abzulegen, das noch leer war. Ich hatte vor, 10 CDs zu besorgen. Diese würden mir auf den Schulhof 100 Mark einbringen. Eine Summe, die hoffentlich für ein vernünftiges Paar Schuhe ausreichen würde. Die anderen 3 Alben fand ich in der Abteilung für Heavy Metal und Hard Rock. Auch diese brachte ich zu dem Fach, in dem ich die anderen 7 abgelegt hatte. Die Problematik war, dass ich die CDs nicht einfach in meine Jacke oder in meinen Rucksack stecken und den Laden verlassen konnte. Die Schallplatten, Musikkassetten sowie die CDs waren alle in Folie eingeschweißt, auf der ein Magnetstreifen angebracht war. Wurde dieser nicht an der Kasse deaktiviert, löste er am Ausgang einen Alarm aus. Also musste ich die Ware vorher im Laden auspacken. In diesem Moment betrat Michael den Laden und steuerte sofort auf den Mitarbeiter zu, der gerade in meiner Nähe einige CDs einsortierte. Wir hatten abgemacht, dass Michael nach einem Geburtstagsgeschenk für seine Mutter suchen würde, die Volksmusik mochte. Der Plan war, dass er vorgab, keine Ahnung von diesem Genre zu haben, was der Wahrheit entsprach. Ich sah, wie Michael ein paar Worte mit dem Mitarbeiter wechselte und ihm dann in den hinteren Teil des Ladens folgte. Perfekt. Das war meine Chance. Schnell schnappte ich mir den Stapel vorbereiteter CDs, ging hinter einem riesigen Pappaufsteller von Michael Jackson in die Hocke und legte die CDs vor mir auf den Boden. Rasch holte ich mein Taschenmesser aus der Hosentasche, klappte es auf und begann, die Folie auf der Rückseite der CDs einzuschneiden. Wahrscheinlich würde dabei ein Kratzer auf dem Kunststoffcover zurückbleiben, aber ich war mir sicher, dass meine Kunden darüber hinwegsehen würden, angesichts des geringen Preises, den ich verlangte. Diesen Schritt wiederholte ich genau 10 Mal und war immer noch sicher, dass mich niemand gesehen hatte. Als ich fertig war, entfernte ich die Folien und lugte dabei immer wieder nervös hinter meinen Versteck hervor. Die Folie raschelte laut, als ich sie entfernte, und ich fürchtete, aufzufliegen, doch wider Erwarten lief alles glatt. Schnell steckte ich die nun ausgepackten und alarmfreien CDs in meinen Rucksack, schloss diesen und bewegte mich noch immer hockend neben dem Aufsteller von Michael Jackson. Ich tat so, als würde ich meine Schnürsenkel schließen, und stand dann auf. Die Verpackungsreste hatte ich vorsorglich unter ein Regal geschoben, das hinter mir stand. Ich blickte mich im Laden um. Michael unterhielt sich noch immer mit dem Verkäufer, der mittlerweile genervt aussah. Mein Kumpel war ein guter Schauspieler und geschickt genug, das Ablenkungsmanöver so lange wie nötig zu ziehen. Ein guter Freund mit nützlichen Fähigkeiten. Auch die anderen Kunden schienen weiterhin vertieft in die Suche nach neuer Musik, die sie kaufen wollten. Alles schien perfekt zu laufen. Jetzt musste ich nur noch den Laden verlassen. Ein Kinderspiel, dachte ich. Gemütlich schlenderte ich durch den Verkaufsraum, warf dem Verkäufer hinter der Kasse ein lässiges Tschüss zu und setzte meinen Weg fort. Dennoch hatte ich ein wenig Angst, die Türschwelle zu überschreiten. Hatte ich wirklich alle Alarmsiegel entfernt? Es waren noch ungefähr 5 Meter bis zum Ausgang. Ich machte mich bereit zu laufen, falls der Alarm losging, doch so weit kam es nicht. Kurz bevor ich die Tür erreichte und ins Freie gehen konnte, hielt mich einer der vermeintlichen Kunden am Arm fest und sagte: »Nicht so schnell, Kumpel.« Der Detektiv hatte sich im Eingangsbereich an einem Regal positioniert und sich so unauffällig verhalten wie eine Spinne im Netz, die auf eine schmackhafte Fliege wartete. Sofort wollte ich mich losreißen und das Weite suchen, aber sein Griff war eisern. »Halt still, Freundchen«, raunte er und schleifte mich durch den Laden bis in ein kleines, fensterloses Büro im hinteren Teil des Verkaufsraumes. Der Verkäufer hinter dem Tresen beobachtete die Szenerie affektiert lächelnd und die anderen Kunden starrten mich an, als wäre ich ein Aussätziger. Nur Michael spielte seine Rolle weiter und ließ sich nichts anmerken. Eiskalt war er. Im Inneren des kleinen Raumes befahl mir der Detektiv, mich auf einen Stuhl zu setzen, nahm mir meinen Rucksack ab, holte die CDs heraus und hielt mir den Stapel siegesgewiss unter die Nase. »Da haben wir ja das Diebesgut«, sagte er. In einem letzten verzweifelten Versuch, alles abzustreiten und doch noch ohne Strafe davonzukommen, sagte ich: »Das sind meine, die hatte ich schon vorher im Rucksack.« Der Detektiv zückte ein Funkgerät und sprach ein paar Worte hinein. Nach wenigen Minuten öffnete sich die Tür erneut und der zuvor noch lächelnde Verkäufer trat in den winzigen Raum. In seinen Händen hielt er die von mir entfernten Folien und der Detektiv lachte schallend und zeigte dabei seine Zähne. Einer seiner Schneidezähne hatte eine Goldkrone. Ich fühlte mich beschissen und ertappt und sah nun ein, dass es vorbei war. Ich fing an zu weinen, was dem Spürhund nicht im geringsten imponierte. Er griff nach einem Telefon und informierte die Polizei über meine Aktion. Danach wartete ich in Anwesenheit des Ladendetektivs, bis die Polizisten eintrafen, mich erneut durch den Laden führten und mich in einen Streifenwagen buxierten. Michael war weg. Er hatte mal wieder alles richtig gemacht und war mit Sicherheit unbescholten davongekommen. Ich machte ihm keine Vorwürfe. Im Gegenteil. Als ich im hinteren Teil des Polizeiwagens saß, hinterfragte ich mein Verhalten erneut. Ich wusste, dass meine Mutter weinen würde. Ich war sicher, dass meine Schwester mich noch mehr als zuvor für einen Idioten hielt. Mir war bewusst, dass ich meine wartenden Kunden nicht beglücken konnte. Ich war mir darüber im Klaren, dass ich mir mit dieser missglückten Aktion weder Respekt noch Anerkennung erarbeitet hatte. Ernüchternd stellte ich zusätzlich fest, dass ich wohl weiterhin die Schuhe von Deichmann tragen müsste. Ich hatte es nicht anders verdient. Das war der 10. Teil von Ghetto Max. Wenn du wissen möchtest, wie es mit Max weitergeht, hör doch in der nächsten Woche wieder rein oder kaufe dir schon jetzt das Buch. Mehr Infos findest du wie immer auf stuckberry.de. Freuen würde ich mich, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Das hilft anderen, dieses Hörbuch zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Luke Stuckberry.